Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Roth am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Rumänien wählt am Wochenende einen neuen Präsidenten. Warum sich Amtsinhaber Klaus Johannes Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen kann, fragen wir gleich unseren Korrespondenten. In Ungarn wird es für manche Medien immer schwieriger, unabhängig zu berichten, vor allem in der Provinz. Aber es gibt Journalisten, die dagegen ankämpfen. Wir porträtieren gleich einen von ihnen. HIV-Neuinfektionen sind weltweit auf dem Rückzug. In Russland steigt die Zahl. Woran das liegt und mit welchen Schwierigkeiten Betroffene zu kämpfen haben, dazu mehr am Ende der Sendung. Staatsoberhäupter haben oft vor allem repräsentative Pflichten. Sie unterschreiben Gesetze, sind das Gesicht ihres Landes. Dennoch ist der rumänische Präsident Klaus Johannes in den letzten 5 Jahren politisch sehr präsent gewesen. Das liegt daran, dass er Teil eines Machtkampfes war mit der bis vor kurzem amtierenden Mitte-Links-Regierung. Johannes hat sich gegen Gesetze der Regierungsparteien PSD und ALDE positioniert, die die Justiz und die Korruptionsbekämpfung schwächen sollten. Dafür bekam er viel Gegenwind, konnte sich aber behaupten. Und seit Anfang der Woche gibt es mit Ludovic Orban einen neuen Regierungschef, einen aus dem bürgerlich-liberalen Lager. Klaus Johannes strebt nun eine weitere Amtszeit an. Am Sonntag wird in Rumänien ein neuer Präsident gewählt. Zur politischen Ausgangslage vor den Wahlen jetzt Fragen an unseren Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Klaus Johannes gilt als klarer Favorit am Sonntag bei der Abstimmung. Woran liegt das? Wie hat er sein Amt ausgefüllt?
Er hat zunächst erstmal, wenn man die letzten 5 Jahre sich anschaute, seinen Stil beibehalten, den er auch schon als ehemaliger Bürgermeister 14 Jahre lang in Hermannstadt in Sibiu gepflegt hat. Das heißt nämlich einen sehr zurückhaltenden, öffentlichkeitswirksam nur in wenigen Ausdrücken und vor allen Dingen auch Auftritten. Er hat im Laufe der vergangenen Jahre, in dem natürlich dann auch die, Sie haben es eben schon angesprochen, die ehemalige, muss man jetzt sagen, Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, PSD und den liberalen ALDE-Flügel, während dieser Jahre hat Klaus Johannes deutlich sich artikuliert und vor allen Dingen halt immer gegen die Bemühungen, den Kampf gegen die Korruption zu behindern und zu bekämpfen. Er hat dann, das muss man ganz klar sehen, im Frühsommer dieses Jahres eine entscheidende Weichenstellung zu der jetzigen Entwicklung gelegt, indem er nämlich die Europawahlen verbunden hat mit einem Referendum. Dort wurden die Wählerinnen und Wähler gefragt, Ende Mai bei den Wahlen, ob sie auch gegen den Kampf gegen die Korruption eintreten wollen oder nicht. 90% der Wähler damals bei diesem Referendum sprachen sich auf der Seite von Johannes aus. Und das leitete dann letztendlich den Sturz und auch den Zusammenbruch der bisherigen Regierung aus. Er hat dann im Verlauf der letzten Wahlkampfwochen immer wieder gesagt, dass Rumänien letztendlich in den vergangenen 30 Jahren, in Anführungsstrichen, das sagt er jetzt wörtlich, den Kommunismus nur deswegen kaum hat überwinden können, weil es eben diese Partei gegeben hat, die PSD.
Seit Montag ist eine neue Regierung im Amt. Ludovic Orban heißt der neue Regierungschef. Ist das ein Sieg für Johannes?
Es ist zumindest jetzt in den letzten Tagen vor den Wahlsonntag ein Erfolg für Klaus Johannes. Man hat an sich damit nicht gerechnet, denn die Minderheitsregierung, die ja Ludovic Orban nun auf die Beine gestellt hat, ist sehr, sehr fragil. Er ist bei der Wahl Anfang der Woche gewählt worden mit 7 Stimmen mehr als notwendig. Und die kamen nicht alle von ihm, sondern von kleineren Oppositionsparteien, die Seiten gewechselt haben. Aber es liegt natürlich vor dieser Minderheitsregierung ein sehr, sehr schwerer Weg. Und zwar, die haben letztendlich nur 2 Aufgaben im Augenblick. Nämlich den Haushalt für das nächste Jahr vorzulegen, was sehr, sehr schwierig ist, und vor allen Dingen gegebenenfalls vorgezogene Parlamentswahlen vorzubereiten. Die regulären sollen erst im Herbst des nächsten Jahres stattfinden. Und viele können sich nicht vorstellen, dass bis dahin diese doch relativ fragile Minderheitsregierung unter Ludovic Orban Bestand haben kann.
Ein weiterer Punkt, den Johannes bei der Vereidigung der Regierung angesprochen hat, war die Reparatur des rumänischen Justizsystems zu Beginn. Wie handlungsfähig ist Ludovic Orbans Regierung, kann sie das leisten?
Nein, das kann sie nicht leisten, denn dafür braucht sie wirklich eine breite parlamentarische Mehrheit. Das kann sie erst nach den Parlamentsneuwahlen tatsächlich durchführen, wenn es eine breite bürgerliche proeuropäische Mehrheit gibt. Die Umfragen, was die Parlamentswahlen angeht, die gegebenenfalls vorgezogenen Parlamentswahlen, sind da relativ eindeutig, dass es eine Mehrheit von 55-60% geben könnte im Parlament. Jetzt kann das im Augenblick nicht. Was ist damit unter anderem gemeint zum 1.1. des neuen Jahres? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hat die alte Regierung unter anderem beschlossen, dass Staatsanwälte und Richter, wenn sie 20 Dienstjahre auf dem Buckel haben, in Pension gehen können mit einem zusätzlichen Zuschlag von 40% im Vergleich zu dem Gehalt, das sie gegenwärtig beziehen. Das wären fast 2000 Staatsanwälte und Richter. Das Ziel ist klar, die Funktionsfähigkeit des Justizapparates massiv zu behindern. Und das ist nur eine der Aufgaben, die eine Regierung Orbán vor sich hat. Aber als Minderheitsregierung kann sie das kaum leisten.
Bei der Wahl am Sonntag tritt ja nicht nur Klaus Johannes an, obwohl er als Favorit gilt. Gibt es auch andere Konkurrenten? Wer sind die?
Also das Feld ist relativ überschaubar. Klaus Johannes, Sie sagten es, führt in den Umfragen konstant seit Wochen mit etwa 37-38%. Und dann kommt mal lange, lange nichts. Dann sind mit Abstand von 15-18% die beiden nächstgelegen. Das ist einmal die ehemalige Regierungschefin Viorica Dancile von der PSD, die also sich meines Erachtens kaum Hoffnungen machen kann auf einen führenden Platz in den Wahlen am nächsten Sonntag. Und dann gleichermaßen Dan Barna, das ist der Vorsitzende der neuen, auch Antikorruptionspartei für Rumänien. Und der hat gegebenenfalls durchaus die Möglichkeiten, bei den Wahlen am 10. in eine zweite Runde zu kommen. Man muss dazu wissen, letztendlich wird im ersten Wahlgang nur der oder diejenige gewählt, die die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, also mehr als 50%. Das ist relativ unwahrscheinlich. Dann kommt es in 14 Tagen zur Stichwahl am 24. November. Und auch dort prognostizieren die Umfragen, auch dort könnte sich Klaus Johannes dann relativ sicher durchsetzen.
Clemens Fehrenkotte war das über die politische Situation in Rumänien vor den Präsidentschaftswahlen am Sonntag. Vielen Dank für die Einschätzungen. Wenn der türkische Präsident Erdogan und Ungarns Regierungschef Orbán sich heute in Budapest treffen, wird der Besuch medial positiv begleitet werden. Zumindest in den meisten ungarischen Medien. Es wird dann wohl um die gute Beziehung beider Politiker zueinander gehen und die Unterstützung Orbáns für die türkische Militärintervention in Nordsyrien. Kritischere Töne zur ungarischen Politik sind selten geworden, auch weil die Arbeit von unabhängigen Zeitungen und Magazinen in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Im Pressefreiheitsranking von der NGO Reporter ohne Grenzen ist Ungarn abgerutscht auf Platz 87 von 180 Staaten. Es gibt auch Berichte über Gängelungen und Vorgaben sowie Pressekonferenzen, auf die unliebsame Journalisten nicht eingeladen werden. Dennoch schwimmen manche ungarische Journalisten weiterhin gegen den Strom. Das hat Stefan Oschwart beobachtet im Süden des Landes.
Das Büro liegt in der Altstadt von Peča, einer Studentenstadt im Dreiländereck Ungarn, Kroatien, Serbien. Im Jahr 2010, in dem Viktor Orbán erneut die Macht übernahm, war Peč Kulturhauptstadt Europas. Viel Geld wurde in Museen, barocke Fassaden, einen neuen Konzertsaal und das Žolnai Kulturviertel am Standort der Porzellanfabrik gesteckt. Attila Babos führt durch den Hinterhof eines nicht ganz so schicken Altbaus in einer Seitenstraße der Fußgängerzone. Vorbei geht es an den verwitterten Wänden der Basisch, einer Beratungsstelle für Drogenabhängige. Im Hinterhaus geht es hoch. Vor einem Poster von Mutter Teresa machen wir Halt. Der albanische Honorarkonsul residiert hier, erklärt Attila, der sei aber nie da. Das Transparent über dem Türstock gegenüber macht dann klar, dass wir am Ziel sind. Im zweiten Stock ist die Redaktion von Sobot Page, einem unabhängigen Online-Magazin. Ein winzig kleiner Raum, zwei Schreibtische, ein Stehpult, drei Laptops, ein Drucker und eine Espressomaschine, ein paar Quadratmeter Pressefreiheit.
Im Frühjahr 2017 sind wir gestartet. Wir waren zu dritt und hatten keine Arbeit mehr. Zuvor hatten wir viele Jahre für das hiesige Regionalblatt gearbeitet. Dann kaufte einer der besten Freunde Viktor Orbáns und einer der reichsten Männer Ungarns, Lőrinc Mészáros, das Medienunternehmen MediaWorks. Zudem gehörte auch unser Blatt. Sofort flogen einige Redakteure raus, auch wir.
Attila Bobos kocht einen neuen Espresso. Wir trinken viel Kaffee, sagt er. Viele Stunden haben die drei Redakteure umsonst gearbeitet. Die Mini-Redaktion ist immer klamm, erzählt Attila Bobos. Der Gegenwind ist allgegenwärtig. Als die Sozialisten noch im Rathaus saßen, gab es auch schon die üblichen Anrufe und Versuche, die Berichterstattung zu beeinflussen.
Das wussten wir vorher, dass aktueller Journalismus einer der härtesten Jobs ist. Das gilt für eine Tageszeitung wie für ein Online-Medium. Und wenn man dann auch noch gute Fragen stellt oder sich gar mit Korruption befasst, dann tanzt man auf des Messers Schneide.
Attila erzählt von Investoren, die wieder abspringen, Inserenten, die im letzten Moment Rückzieher machen, Verträgen, die schon in trockenen Tüchern sind und dann doch platzen. Im Hintergrund tippen seine Kollegen Ferenc Nimmerfroh und Erwin Güth in ihre Laptops. Sobot Page ist durchaus erfolgreich. Manche Geschichten werden bis zu 40.000 Mal angeklickt. Die Regierungsmedien dagegen werden immer weniger gelesen. Ein ungarnweiter Trend, trotz der Geldspritzen. Auch der Transdanubien-Tagesanzeiger verliert Leser.
Da gibt es kaum noch regionale Nachrichten, immer weniger Page-Nachrichten, schon gar keine Konfliktthemen. Die politischen Themen werden eher ausgespart. Oder es werden Nachrichten übernommen, die sind aber lediglich Wiederholungen der Regierungspropaganda. Oder es werden unliebsame Politiker hierzulande heruntergeputzt.
Szabad Péch dagegen versuche, zu Pressekonferenzen von Politikern aller Couleur zu gehen, umschreibt Attila das Berufsethos des Trios. Auch im Kommunalwahlkampf habe man alle Politiker zu Wort kommen lassen. Aber die Journalisten graben auch Unregelmäßigkeiten etwa bei städtischen Unternehmen aus. Die staatlichen Stellen reagieren darauf mit Schweigen. Ein gängiges Verfahren in Orbánland, weiß auch der Journalistenverband zu berichten. Attila berichtet von ihrem Kampf gegen Windmühlen.
Seit etwa 2 Jahren bekommen wir keine Antworten auf unsere Fragen. Wir müssen die verschiedenen Institutionen der Kommunalregierung ständig förmlich um Informationen bitten. Manchmal bekommen wir Antworten oder wir müssten sie einklagen, obwohl Ämter gesetzlich dazu verpflichtet sind. Zu Pressekonferenzen bekommen wir keine Einladungen. Wenn wir trotzdem hingehen, werden wir nicht eingelassen.
Zur Einweihung einer Sportstätte mit dem Ministerpräsidenten, die mit Steuergeld bezahlt wurde, hatte die Redaktion von Szabad Péch keinen Zugang. Begründung, das sei ein Privatgelände, erzählt Attila. Er zeigt mir die aktuelle Crowdfunding-Kampagne, die auf der Online-Seite veröffentlicht wurde. Die drei Redakteure haben dazu ein Video vor der barocken Stadtkulisse von Péch aufgenommen. Sie bitten um Geld.
Die ungarischen Medien werden erdrückt. Wir haben Szabad Péch gegründet, weil Ungarn freie Medien nicht nur in Budapest, sondern auch in der Provinz braucht.
3.000 Euro brauchen sie für einen Monat, rechnet Attila Bobos vor. Mit dem Dreifachen könnten sie bereits ein regionales Korrespondentennetz aufbauen. Mittlerweile weht ein etwas frischerer Wind in Péch, erzählt mir Attila in einem Skype-Telefonat. Die Regierungspartei Fidesz ist bei der Kommunalwahl abgewählt worden. Attila konnte schon den neuen Bürgermeister interviewen. Die Ämter geben jetzt Auskunft. Die Regierungsmedien werden ebenfalls unter die Lupe genommen. Und das sieht man. Die Regierungspropaganda ist aus dem Amtsblatt verschwunden, meldet Szabad Péch.
Ein ungarisches Online-Magazin und seine schwierigen Arbeitsbedingungen. Ein Beitrag von Stefan Oschwart war das. Wie kann eine weitere Ausbreitung des HIV-Virus verhindert werden? Darüber diskutieren Experten bei der Europäischen AIDS-Konferenz, die seit gestern in Basel stattfindet. Statistisch gesehen gibt es gute Nachrichten. Seit Mitte der 90er Jahre ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen weltweit fast um die Hälfte zurückgegangen. Das gilt allerdings nicht für Zentralasien und Osteuropa. Hier steigt die Zahl der HIV-Neuinfektionen noch immer an. Über die Hintergründe der Epidemie in Russland berichtet Tom Schimek.
Als ihr Sohn Nikolai ein Jahr alt war, erzählt Anna, habe sie sich plötzlich schlecht gefühlt. Sie ging zum Arzt und erfuhr, dass sie HIV-positiv war. Sie hörte sofort auf, ihn zu stillen, doch das Kind hatte sich bereits angesteckt. Nur die wenigsten wissen davon. Selbst ihren Eltern hat Anna bis heute nichts erzählt. Auch Nikolai, inzwischen 10 Jahre alt, verliert in der Schule kein Wort über seine HIV-Infektion. Je weniger du weißt, sagt er lächelnd, desto besser schläfst du. Mehr als 1,2 Millionen Menschen leben nach offiziellen Zahlen in Russland mit einer HIV-Infektion. Anna, heute 35, und Nikolai können sich glücklich schätzen. Beiden geht es gut. Sie leben im liberalen St. Petersburg, wo es Aufklärung und Hilfe gibt. Der Staat übernimmt die Kosten der Behandlung und der Medikamente für Mutter und Sohn. Die Hilfsorganisation EVA betreut die Familie in allen Lebenslagen. Viele Menschen seien bis heute nicht bereit, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Das sei einer der Gründe für die massive HIV-Epidemie, sagt Maria Godlewskaja, Koordinatorin bei EVA. Bis heute schämten sich etwa Frauen, dem Partner zu sagen, er möge doch ein Kondom benutzen. Die Betreuerin ist selbst HIV-positiv, wie fast alle Helfer bei EVA. Arbeitsmotto: Gleiche helfen Gleichen. Sie weiß, wovon sie redet. Der zweite Grund sei der schlechte Zugang zu ärztlicher Versorgung für die Infizierten. Und drittens brächten die Medien zu wenig klare Informationen. Bis heute reagiert der russische Staat auf die HIV-Epidemie mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit, Leugnung und Repression. Allein 2017 sollen sich an die 100.000 Menschen neu infiziert haben. Inzwischen sind es zumeist heterosexuelle Paare. Noch immer gibt es für die geschätzt mehr als 5 Millionen Drogenabhängigen in Russland keine Substitutionsprogramme. Die sind verboten. Die Folgen zeigten sich etwa nach der Annexion der Krim 2014. Plötzlich gab es dort kein Methadon mehr, keine sterilen Injektionsnadeln für Junkies und zu wenig Medikamente. Hinzu kämen, so Experten, eine verfehlte oder völlig fehlende Sexualerziehung und die Stigmatisierung von Homosexualität. Die Zivilgesellschaft tut viel, doch der Staat macht den NGOs das Leben schwer. Wer Geld aus dem Ausland erhält und sich irgendwie politisch engagiert, kommt auf die Liste ausländischer Agenten. Alle NGOs, die sich in Russland um HIV kümmerten, sagt Maria Godlewskaja von EVA, lebten in der Furcht, auf dieser Liste zu landen. Manche haben schon aufgegeben. Selbst in St. Petersburg sind nicht alle HIV-Infizierten versorgt. Besuch bei Tatjana, einer jungen Mutter mit einer behinderten Tochter, in einem heruntergekommenen Wohnblock im Norden der Stadt. Tatjana, alleinerziehend, hat sich 2006 infiziert. Das Zimmer ist kahl, es gibt nur eine zerschlissene Couch und ein Gitterbett für die Kleine. Die Tapete ist an vielen Stellen abgerissen. Ihre Schwester, auch positiv, ist gestorben. Die drei Brüder sind ebenfalls tot. Einer starb an einer Überdosis, der zweite bei einem Autounfall, der dritte brach sich betrunken das Genick. Tatjana sieht krank aus. Sie bekommt keine Medikamente und weiß nicht, wie es weitergeht.
Tom Schimek war das mit einer Reportage über den schwierigen Kampf gegen HIV in Russland. Und das war es von Europa heute an diesem Donnerstag. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.